ARD.
Und auf einmal kommt aus diesem Wald eine Person mit einer Reisetasche in der Hand und einer Flasche Sekt.
Der wollte euch beglückwünschen.
Wir reden davon nachts um mittlerweile vielleicht 3:30, 4:15. Ja. Und diese Person fragte uns stark alkoholisiert danach, wo denn die Polizei sei.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. Hört ihr alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek. In unserem Podcast geht's um spannende Feuerwehreinsätze. Um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
Heute geht's um einen wahren Krimi. In Fürstenau im Kreis Osnabrück brennt ein Einfamilienhaus und keiner weiß, ob die Familie noch in dem Haus drin ist. Die Feuerwehrleute müssen deshalb schnell entscheiden und sie entscheiden sich, in das komplett brennende Haus reinzugehen. Und damit bringen sie sich natürlich auch selbst in Lebensgefahr.
Ja, dann nimmt der Fall noch eine ziemlich unerwartete Wendung.
So ist es. Ja, und wir begrüßen Florian Kessler von der Feuerwehr Fürstenau in der Nähe von Osnabrück. Du hast uns geschrieben, Florian, ne?
Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Moin, moin. Schön, dass du da bist.
Du hast uns einen Einsatz mitgebracht, der hat eigentlich alles. Der hat Dramatik, der hat Wendungen, der hat Crime. Wir werden da jetzt mal Stück für Stück eintauchen. In welchem Jahr sind wir?
Wir sind im Jahr 2013, schon ein bisschen länger her.
In der Tat. Und es geht also heiß her heute in verschiedener Art und Weise. Florian, willst du uns direkt mal mitnehmen? Übrigens, cooler Vorname. Der heilige Florian ist ja sozusagen der Schutzpatron der Feuerwehrmänner und Frauen. Von daher ein ganz besonderer Name bei uns in der Branche.
Ganz genau. Aber wir sind im Jahr 2013. Es gibt einen Brandeinsatz.
Genau. Wir wurden nachts um 3:03 Uhr alarmiert. Wir sind alles ehrenamtliche Feuerwehrleute. Wir haben natürlich geschlafen. Wir wurden per Funkmeldefänger und Sirene alarmiert. Und da hieß es schon, Gebäudebrand, es schlagen Flammen aus dem Fenster. Mehr wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, wie das dann immer üblich ist, man fährt das Feuerwehrhaus an, zieht sich um, besetzt die Fahrzeuge. Und wir sind auch sehr zeitnah mit 5 Fahrzeugen zum Einsatzort ausgerückt.
Ihr wusstet da schon, das ist eine dicke Nummer, ne?
Genau, wir wussten, dass es halt sich um einen kompletten Gebäudebrand handelt. Und dass die ersten Anrufer halt gesagt haben, dass die Flammen aus den Fenstern schlagen. Das ist auch nicht alltäglich. Oft beginnt sowas ja mit einem Zimmerbrand. Oder
Rauchentwicklung,
Essen auf Herd, so. Das sind so die klassischen Stichwörter. Dass man schon zu einem komplett brennenden Gebäude fährt, ist eher selten.
Ja, Vollbrand nennt der Feuerwehrmann man das, ne?
Genau.
Genau.
Und das ist natürlich heutzutage selten durch den vorbeugenden Brandschutz, Rauchmelderpflicht und.
Ja. Und ihr wisst also, da droht gleich eine Menge Arbeit und schwierige Szenen. Wie war die Anfahrt?
Die Anfahrt war so, dass wir in den Nachbarort mussten. Also wir hatten ungefähr 7 Minuten Anfahrt und Zeit, um uns während der Fahrt auszurüsten mit Abendschutzgeräten, den Funk mitzuhören, was die ersten Kräfte, die vor Ort eintreffen, schon mitteilen. Und so war es dann auch dort. Ein Rettungswagen, der ziemlich schnell da war, der hat direkt gesagt, das Gebäude steht im Vollbrand und hat diese erste Meldung nochmal bestätigt. Dann wissen wir schon mal, also Fachpersonal hat die Lage bestätigt.
Mhm. Wusstet ihr, ob da noch Leute drin sind?
Das wussten wir zu dem Zeitpunkt, wussten wir darüber noch gar nichts. Hatten wir keinerlei Informationen.
Wie war diese Szene für dich und deine Kameraden, die dann vor Ort waren, die ankamen? Was konnten die sehen? Wie war das Szenario da?
Man hat auf weiter Entfernung hat man schon einen brennenden Himmel gesehen, so nenne ich das jetzt mal, weil der ganze Himmel orange gefärbt war. Und dadurch wusste man natürlich auch, jetzt wir kommen immer näher. Und dann stand da wirklich ein Gebäude unten, oben, hinten, vorne, egal welche Öffnung man sich jetzt vorstellt, überall waren Flammen und es war alles im Vollbrand tatsächlich.
Wahnsinn.
Also auch der Dachstuhl war schon durchgebrannt. Mhm. Ne, ist jetzt nicht so, dass da noch die Dachziegel drauf lagen, sondern auch die waren schon weg.
Aber ich als Laie, ich gucke euch beide mal an, Merit, ne? Feuerwehrfrau, dich, Florian, löscht man da überhaupt noch? Ist da noch was zu retten?
Also ich hätte jetzt erstmal gesagt Schadenbegrenzung, aber wenn man nicht weiß, ob Leute drin sind, was habt ihr gemacht, Florian?
Normal würde man sich als Einsatzleiter oder erster Gruppenführer dafür entscheiden, man schützt jetzt das Nachbargebäude und das Brandobjekt würde man aufgeben. Ja? Aber wie es dann so ist, kam dann ziemlich schnell die Meldung vor Ort vom Nachbarn, dass dort noch Personen im Gebäude sein müssten. Und wir reden da über eine Familie mit 5 Kindern. Die dann in dem Gebäude vermutet wurde. Mhm. Und uns konnte natürlich keiner sagen, die sind da drin oder die sind da nicht drin, sondern es wird immer vermutet. Ne? Mhm. Dann gehen wir aber natürlich vom Schlimmsten aus und haben dann in diesem Fall tatsächlich dort noch Trupps zur Brandbekämpfung oder vor allen Dingen zur Menschenrettung reingeschickt.
Also
Wir haben ja viele schwierige Einsätze hier auch schon gehabt. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich höre, da steht ein Haus in Flammen und da sind noch Kinder oder ist noch eine Familie drin. Ne?
Genau, richtig. Also man würde das ganz definitiv nicht machen, wenn man wüsste, da ist kein Mensch drin. Aber da man dann wirklich über 5 Kinder spricht, da will natürlich keiner sagen, jetzt, wir gehen da nicht rein, sondern man gibt erstmal alles und probiert, sich zumindest vorzuarbeiten und in den Brandraum vorzudringen.
Da muss man ja aber krass auch abwägen, ne? Also setze ich jetzt das Leben meiner Kräfte aufs Spiel, um da eventuell noch jemanden lebendig rauszuholen? Wie schnell wurde da die Entscheidung vor Ort getroffen?
Ich glaube, dass diese Entscheidung ziemlich schnell getroffen wurde und auch mit den Leuten, die dann vor Ort reingehen, aber auch natürlich noch besprochen wurde. Wenn da jetzt, also ich kann ja keinen Vorwurf, wenn man dazu zwingen, in dieses brennende Objekt zu gehen, sondern die haben schon mitgemacht und gesagt, okay, wir versuchen diese Kinder zu retten. Hm. Man konnte von außen, von den Fenstern konnte man schon die Kinderzimmer sehen und konnte sich so da ja ein bisschen orientieren, in welche Richtung man zumindest muss. Und dann wurden quasi gewaltsame Öffnungen zu der Wohnung geschaffen oder zu dem Haus geschaffen, von beiden Seiten.
Mit einer Axt oder so, ne?
Genau, da wird dann das ganze Haus brennt, da muss man nicht mehr vorsichtig die Tür aufbrechen, nee. So nach dem Motto. Das ist dann unrelevant. Genau, dann wird mit hoher Gewalt, mit einer Axt, da gibt es spezielle Werkzeuge für, die Tür aufgebrochen. Und natürlich aber schon mit einem Strahlrohr, also mit Wasser am Mann, wird da vorgegangen.
Ich stelle mir das ganz schwierig vor. Es muss ja arschheiß sein, ne? Also es ist ja tausende Grad so.
Genau,
schmilzt richtig. Da nicht alles weg? So.
Nee, das ist erstmal nicht der Fall. Aber das Problem ist, man darf niemals an Feuer vorbeigehen als Feuerwehrmann. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wir gehen in diesen Innenangriff, wir gehen am Feuer vorbei und eventuell wird das Feuer hinter einem dann noch stärker und schneidet mir den Rückzugsweg ab. Mhm. Ne, deswegen muss man natürlich immer, wenn man vorgeht, Meter für Meter, immer wieder ablöschen und sich quasi den Bereich kühl machen oder löschen, vorarbeiten. Und man schafft so sehr mühselig immer nur Meter für Meter. Man sieht nichts, man hat eine absolute Nullsicht. Sobald man das Feuer vor allen Dingen gelöscht hat, ist es noch dunkler natürlich. Mhm. Ja, dann geht man auf die Suche.
Das denkt man immer gar nicht, ne? Von außen denkt man, Gott, alles ist orange, es ist irgendwie hell, Flammen, Hölle. Und wenn man drin ist, ist es eigentlich völlig verquarzt, ne?
Genau, ja, man sieht seine Hand vor Augen nicht, ne? Und dann gibt es halt Hilfsmittel wie eine Wärmebildkamera, auf der man dann wenigstens Umrisse erkennen kann. Oder auch, ich sag mal, ja, Brandnester, Glutnester, Personen, die irgendwo liegen würden, die könnte man dann sehen.
Hm. Mit wie vielen Trupps seid ihr dann reingegangen? Weil du sagtest Mehrzahl.
Ja, initial, also ganz zum Anfang sind da 3 Trupps direkt reingegangen. Hm. Zwei von der Vorderseite, einen von der Hinterseite. In Bereitschaft stehen dann draußen aber auch noch Trupps unter Artenschutz, die dann quasi so einen sogenannten Sicherheitstrupp stellen. Falls nämlich dann der Trupp, der im Gebäude ist von uns, da können viele Sachen passieren.
Herabstürzende Teile oder sowas.
Bewegt sich nicht mehr aus irgendeinem Grund.
Die Luft, ne? Versagt. Ja, also das Artenschutzgerät kann natürlich auch einen technischen Defekt haben, auch obwohl man vorher vor dem Einsatz eine Kurzprüfung macht, kann immer irgendwas passieren. Ja, dann würde dieser Sicherheitstrupp der Schlauchleitung folgen und somit den Trupp finden und versuchen zu retten. Mhm. Ihr habt gerade schon gesagt, herabfallende Teile. Genau das ist dort auch passiert. Der eine Trupp, der ist in den Flur quasi eingedrungen und in dem Moment sind Teile von der Decke runtergekommen oder eingestürzt.
Da rennst du doch eigentlich sofort wieder raus, oder?
Genau, das ist dann da auch passiert. Ja? Da mussten die natürlich sagen, jetzt geht hier Eigenschutz vor.
Ja.
Und haben den Rückzug angetreten. Ne?
Und da ist immer noch diese Familie drin. Und du musst aber wieder raus.
Genau, weil im Kopf hast du natürlich, ich muss diese Familie retten.
Mhm. Ja?
Ich will die Kinder und die Eltern retten.
Mhm. Wie schnell bewegt man sich in so einem brennenden Haus vor? Du sagtest ja eben erst kalt machen, ablöschen und dann weiter. Das ist ja Schneckentempo wahrscheinlich, ne?
Genau, richtig. Das ist ein Schneckentempo, weil man natürlich nicht geht. Man steht nicht auf seinen Füßen und geht durch so ein Haus, sondern man kriecht in so einem genannten Seitenkriechgang. Und das hat den Vorteil, dass man ein Bein vor seinem Körperschwerpunkt hat und damit quasi immer abscannt, ob jetzt, ich sag mal, da auf einmal die Kellerluke kommt oder vielleicht doch eine Person liegt, dass man nicht selber abstürzt. Also man geht mit einem Bein voran und versucht zu gucken, ob der Gang frei ist oder der Weg frei ist.
Auf allen Vieren tatsächlich so?
Man hockt quasi auf dem Po und
robbt sich so.
Man robbt sich vor.
Das wusste ich nicht.
Ja, genau. Und in dem Moment hat man natürlich seinen Schlauch noch rechts in der Hand und sein Brechwerkzeug, seine Axt und hat so noch dadurch einen verlängerten Arm und kann quasi beim Kriechen noch mit der umgedrehten Axt gucken, oh, die bleibt jetzt irgendwo hängen. Ja, dann könnte es sein, dass dort schon eine Person liegt.
Ja. Ne?
Weil man sieht halt nichts. Man muss sich wirklich auf diese ganzen Sinne hören und vor allen Dingen fühlen, tasten, verlassen.
Türen aufmachen ist auch immer noch so ein Thema, ne? Das kann man auch nicht einfach machen, sondern da gibt es dann auch irgendwie Tricks, dass du irgendwie nicht das komplette Flashover abkriegst, wenn du dich dann da hinhockst und so. Es gibt für alles dann Techniken im Haus. Ne?
Ja, genau. Wir haben manchmal das Problem, bei so einem Vollbrand jetzt aktuell nicht, aber wenn ein Feuer an irgendeinem gewissen Punkt kommt, dass es keine Nahrung mehr in dem Raum hat, dann erlischt das Feuer quasi und es ist kein Sauerstoff mehr im Raum. Und mit der plötzlichen Zufuhr von Sauerstoff kann dieses Feuer schlagartig wieder anfangen zu brennen.
Durchzünden so, durchzünden. Ne? Das genau. ist dieser Flash-Over.
Genau,
ne?
Wenn du dann die Tür aufreißt und dir kommt quasi alles entgegen. Deshalb niemals einfach aufmachen, sondern dann stehst du quasi hinter der Tür oder kniest hinter der Tür, ne? Und machst die ganze... Du
machst den Spalt auf wahrscheinlich, oder?
Ja, es gibt da sehr viele Phänomene, die passieren können. Aber man tastet sich also immer erstmal an eine Tür langsam ran, guckt, ist diese Tür kalt oder heiß. Dementsprechend weiß ich, was mich dahinter erwartet. Und wenn diese Tür sehr heiß sein sollte und einem, wie gesagt, man weiß nicht, ob da jetzt schon Sauerstoffzufuhr stattfindet oder nicht, dann würde man sofort mit sehr viel Wasser, mit einem Vollstrahl dort reingehen, kurze Zeit die Tür wieder schließen und dann weiter sich den Zugang so zu schaffen.
Man pirscht richtig, ne? Ist echt ja, Wahnsinn. Genau.
Also da hilft auch bei richtig viel Feuer, hilft auch nur viel Wasser. Mhm. Man sagt immer, natürlich, man muss auf Wasserschaden achten und. Das ist auch richtig. Aber wenn ein Haus so im Vollbrand steht, dann haben wir da andere Probleme, ja. außer dem Wasserschaden am ja. Ende. Ja.
Und bei dem Einsatz, ne, da ist eigentlich so auf den ersten Blick nichts mehr zu retten. Dann hörst du, da ist eine Familie drin. Was sagen denn deine Kameraden, was sagen denn diese Trupps, die da reingegangen sind? Macht man das mit oder könnten die auch sagen, das ist mir eine Nummer zu heiß, das bringt dir nichts, mache ich nicht?
Der Trupp kann selbstverständlich sagen, das ist mir eine Nummer zu heiß und ich bleibe draußen. Das ist jedermanns Recht, natürlich. Ne? Ich kann ja keinen zwingen zu sagen, begib dich jetzt in Gefahr. Das geht natürlich nicht. Aber diese Trupps vor Ort, die haben diesem Befehl zugestimmt und haben das dann gemacht und versucht, wie gesagt, diese Familie zu finden.
Und du warst zu dieser Zeit ein bisschen weiter weg vom Brandort?
Genau, ich war auf einem anderen Fahrzeug, also auf einem Löschgruppenfahrzeug und wir waren eingeteilt für die Wasserversorgung. Weil das ist das nächste Problem. Da gab es weit und breit keine Hydranten. Und dann ist man natürlich auf das Wasser der Tanklöschfahrzeuge oder Löschgruppenfahrzeuge angewiesen. Und dann hat man vor Ort vielleicht auch erstmal 5.000, 6.000, 7.000 Liter Wasser in Tanks. Aber die sind natürlich irgendwann weg, weil angenommen, es sind drei Trupps im Gebäude, die haben jeweils einen Schlauch und ein Strahlrohr. Dann hat man vielleicht von außen schon vorsichtig versucht, eine Brandbekämpfung einzuleiten, was aber auch immer sehr gefährlich ist. Wenn Trupps im Gebäude sind, muss man von außen immer sehr behutsam löschen, weil man sonst die eigenen Trupps verbrennen würde durch Wasserdampf, der entsteht. Mhm. Oder die Kleidung auch nicht nass werden darf, der Kameraden.
Warum darf die Kleidung nicht nass werden?
Wenn man sich vorstellt, man geht ins brennende Haus, es sind da hohe Temperaturen, 700, 800, 900, vielleicht 1000 Grad, vielleicht noch mehr, und meine Kleidung ist nass, dann verbrenne ich ja einfach durch den Wasserdampf, der entsteht.
Okay, also auch schon, das zischt einmal sozusagen.
Genau, und dann gehe ich, trotz toller Feuerwehrkleidung, verbrenne ich mir den ganzen Körper. Mhm. Also das muss man immer ein bisschen abwägen. Aber das Problem ist, irgendwann ist dieser Wassertank leer.
Und wahrscheinlich nach wenigen Minuten, ne?
So, genau, ganz klar.
Wenn der volles Rohr...
Genau richtig. Dann ist der Auftrag ganz klar, man muss eine Wasserversorgung händisch aufbauen. Das heißt, man muss sehr viele Schläuche ausrollen auf Kilometer. Bei uns waren es dann insgesamt 3 Kilometer, die wir händisch ausgerollt haben. 1,5 Kilometer in jede Richtung, wo die nächste Wassernahmestelle war, in Form eines Hydranten.
Ah, wollte ich gerade sagen, also war das irgendwie mitten im Wohngebiet überhaupt das Haus? Wo stand denn das?
Nee, das stand sehr ländlich und daher musste man...
Wollte ich gerade sagen, weil Hydrant ist ja sonst nicht so weit weg, ne, wenn du jetzt mitten im Ort bist. Krass.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Wir reden über 1,5 Kilometer, ne? Hast du gerade, glaube ich, gesagt.
Ja, genau, richtig.
1,5 Kilometer Schlauch, um das Wasser von A nach B zu kriegen. Ne?
Genau, und ich kann auch nicht einfach 1,5 Kilometer B-Schlauch legen, dort einen Hydranten anklemmen, sage ich mal, und sagen, das Wasser kommt da schon irgendwie an. Also man muss zwischendrin immer wieder Verstärkerpumpen setzen, damit gewisser Druck vorhanden bleibt. Ja.
Ich war ja in der Jugendfeuerwehr auch mal der Maschinist. Ich durfte da in meiner ein paarjährigen Feuerwehrkarriere durfte ich immer bei den Wettbewerben den Maschinisten machen. Cool. Und der bedient die Pumpe, ne? Die Tragkraftspritze.
Genau, richtig.
Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr diese Wasserversorgung stehen hattet? Weil du hast ja gesagt, das Haus war eigentlich schon gar nicht mehr zu retten. Kommt man sich da nicht ein bisschen komisch vor, dass man sagt, wir müssen hier jetzt erstmal 1,5 Kilometer Schlauchleitung legen, währenddessen verbrennt da irgendwie die Familie?
In diesem Moment wusste ich nicht, dass die Familie dort noch drin sein soll. Das haben erst die Kräfte erfahren, die da vor Ort wirklich direkt an dem Gebäude gearbeitet haben. Und wir wissen ja nur, dass wir den Auftrag XY haben und den erstmal ausführen. Da die Gruppenführer, also unsere Einheitsführer der Fahrzeuge, die haben ja Funkgeräte. Die sind aber immer auf anderen Kanälen als die Mannschaft an sich. Ich sag mal, die arbeitet. Mhm. Und daher weiß der Gruppenführer vielleicht schon mehr als der einzelne Feuerwehrmann an sich. Für uns war der Auftrag klar, Wasserversorgung aufbauen. Und das haben wir dann gemacht.
Und dann hinterfragst du nicht, oder eigentlich ist nur deine Aufgabe, Schlauch hin, Pumpe hin und gib ihm.
Genau.
Ne?
Ist auch genau richtig eigentlich, ja, ne? Genau. Da muss man auch noch nicht alles wissen. Dann.
Nee, genau, weil wenn jeder alles hinterfragen würde, dann funktioniert das ganze
System nicht
mehr. Genau.
Und wie muss ich mir die Szene da so vorstellen? Wart ihr im Wald oder wart ihr auf einer Wiese?
Genau,
oder?
Das ist sehr weltlich gelegen. Dann fährt immer das Löschfahrzeug neben einem her, man nimmt sich wieder einen Schlauch raus und so weiter.
Zusammenkuppeln,
weiter. Okay.
Und wenn da Wasser durchläuft, dann ist dein Job eigentlich erledigt, ne?
Dann ist mein Job erledigt und das war zu dem Zeitpunkt dann auch recht schnell soweit. Ich hatte einen ganz erfahrenen Kollegen an meiner Seite und wir wollten uns wieder Richtung Brandort nähern. Es ist natürlich auch wieder ein Fußweg, den man vor sich hatte. Und auf einmal kommt aus diesem Wald eine Person mit einer Reisetasche in der Hand und einer Flasche Sekt.
Der wollte euch beglückwünschen.
Wir reden davon nachts um mittlerweile vielleicht 3:30, 4:15. Ja. Und diese Person fragte uns stark alkoholisiert danach, wo denn die Polizei sei. Und mir ist ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht in dem Moment, weil ich dann natürlich ich habe einen Schreck bekommen. Ich habe da nicht mit gerechnet, ganz klar. Ja. Ich hatte Gott sei Dank, wie gesagt, einen erfahrenen Kollegen bei mir. Und dann haben wir gesagt, ja, die Polizei ist bestimmt sicherlich vorne mit am Brandobjekt. Wenn sie dorthin wollen, dann kommen sie mal mit.
Herrlich. Also ihr beide und irgendein wildfremder Typ, der da mit einer Pulle aus dem Wald kam.
Mit einer Reisetasche und einer Pulle Sekt aus dem Wald kam. Genau richtig.
Oha.
Und ja, es ist erstmal ein gruseliger Moment, der, der nicht ganz alltäglich ist.
Das glaube ich, ne? Weil du hast ja auch andere Sachen im Kopf und plötzlich steht da einer hinter dir. Ne?
Mit dem Koffer.
Ja. Ja, genau. Den haben wir dann auch mit zur Einsatzstelle geführt. Und dort wollte ich mich quasi erstmal wieder bei meinem Gruppenführer melden, dass ich wieder frei für neue Aufgaben bin. Und dann habe ich diesen Mann auch kurz aus den Augen verloren. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht und sehe auf einmal, wie der an einem Objekt steht oder einem Gebäude steht, die Hände an der Wand hat und die Polizei den gerade durchsucht. Und kurze Zeit später hat er die Handfesseln angelegt bekommen und wurde von der Polizei abgeführt.
Weil?
Da wusste ich auch noch aktuell nicht mehr, aber im Nachgang haben wir dann erfahren, dass er dort berichtet hat, dass er das Haus angezündet hat. Daher dieser Verdacht erstmal im Raum stand natürlich.
Ja.
Und in dem Moment hat er auch Gott sei Dank die Entwarnung gegeben, dass seine Familie, beziehungsweise die Kinder und die Frau nicht in dem Haus sind.
Seine Familie?
Alter Schwede. Der hat sein eigenes Haus angesteckt.
Der hat sein eigenes Haus angesteckt und hat...
Das war der Vater?
Das war der Vater.
Nein.
Der 5 Kinder und der Frau, genau.
Krass. Das ist ja eine völlig wirre Geschichte. Ne?
Das ist super verrückt. Es ist einerseits super verrückt, andererseits ist es super gut gewesen, dass er natürlich berichten konnte, dass dort kein Mensch mehr drin ist. Und somit, ich sag mal jetzt circa um 3:50 alle Kräfte aus dem Gebäude wieder rausgezogen wurden konnten und sich keiner mehr in Gefahr gebracht.
Aber die hätten da gar nicht erst reingehen müssen, wenn man das gewusst hätte. Ne? Dann fällt denen noch halb die Decke auf den Kopf.
Genau richtig. Wenn man das gewusst hätte, wäre kein Mensch von uns in dieses brennende Objekt gegangen, sonst wäre beim Außenangriff geblieben. Dann dauert das natürlich ein paar Stunden und das Feuer ist irgendwann gelöscht und alle fahren gesund und heile wieder nach Hause. Und so hat man da sein Leben riskiert.
Was ist euch da durch den Kopf gegangen? Dann steht der Typ, der das gemacht hat, auch noch daneben und sagt, ja, ist nichts mehr, ist auch noch voll. Ist man da irgendwie sauer?
Da ist der eine oder andere Kollege sicherlich, ja, sauer, kann man sicherlich sagen, weil man sein Leben riskiert hat in dem Moment. Ja. Aber ist es so, die Polizei gibt dann weiter, da sind keine Personen mehr drin. Darauf verlässt man sich dann. Aber der Feuerwehrmann, der hinterfragt in dieser Situation jetzt noch nicht, hat er das angezündet? Ist der Schuldige? Wie oder was? Sondern der macht da weiter seine Aufgabe. Das kommt alles, glaube ich, erst im Nachgang, wenn das Adrenalin abfällt und man ein bisschen zur Ruhe kommt.
Aber man muss sich ja dann auf die Aussagen eines Besoffenen verlassen, dass da keiner drin ist. Ne? Also das ist so, wie sicher, wie viel glaubt man dem eigentlich? Ne?
Genau, das muss die Polizei in dem Moment ja ermittelt haben. Die werden wahrscheinlich dann auch mittlerweile in der Zeit Kontakt zu der Frau aufgenommen haben und die befragen konnten.
Weiß man denn, wo die waren? Weil wenn er sich sicher ist, da ist keiner mehr drin, wo war denn die ganze Familie? Warum war er da allein unterwegs? Warum hatte er den Koffer? Oh mein Gott,
ja.
Das sind viele Fragen.
Das sind viele Fragen, die auch erst im Nachgang vernünftig geklärt werden konnten. Es ist ein schreckliches Familiendrama im Vorhinein passiert, auf das ich gar nicht weiter eingehen möchte. Aber die Frau hat sich donnerstags abends oder nachmittags mit den Kindern von ihrem Mann getrennt und hat die Wohnung verlassen und ihrem Mann auch mitgeteilt, dass mehrere Anzeigen gegen ihn laufen. Und daraufhin ist es eskaliert oder zum Streit gekommen. Mhm. Ja, und man hat sehr viel Heizöl, Spiritus, Brandbeschleuniger in den Kinderzimmern gefunden.
Oh Gott.
Also kanisterweise, was natürlich sonst nicht in einem Kinderzimmer stehen
würde. Also wir reden hier darüber, dass ein Mann seine Kinder verbrennen wollte? Oder wusste der, dass die Kinder gar nicht im Haus sind?
Dazu kann ich so nichts sagen. Ich denke, dass der Mann schon wusste, dass seine Kinder nicht im Haus sind, weil er ja vorher gesehen hat, wie die Frau mit den Kindern das Haus verlassen hat.
Hat man da an dem Abend dann schon so ein Gefühl wie Glück gehabt oder Puh? Oder ist das alles noch zu frisch? Realisiert man erst die nächsten Tage, was man da eigentlich so erlebt hat? Also ich meine, ich habe noch nie einen Brandstifter in echt gesehen. Und
nicht wissentlich.
Wir haben ja oft viele Geschichten im Podcast, die irgendwie ja besonders sind oder krass sind. Sowas, da rechnet doch keiner mit, ne?
Also von uns hat da sicherlich keiner mit gerechnet. Vielleicht die ersten Kollegen, die dann wirklich diesen Brandbeschleuniger in den Kinderzimmern gesehen haben, die haben sicherlich schon gedacht, wo bin ich jetzt hier, was ist hier los? Ne? Dass das nicht ganz normal ist, ist da sicherlich schon aufgefallen. Aber ich glaube, die meisten Kameraden und Kameradinnen werden das erst gemerkt haben, als man zur Ruhe kommt. Dort vor Ort gab es dann auch Frühstück. Also dieser Einsatz ging ja bis 7, 8 Uhr circa. Es wurde hell draußen. Man wird dann, man kriegt Frühstück, Kaffee. Und bei dieser Pause, sag ich mal, wo das erste Mal man durchatmen kann und merkt, was ist jetzt hier überhaupt passiert, dort wird sicherlich das Gefühl von Wut oder auch Erleichterung durchgekommen sein.
Habt ihr dann also noch kontrolliert abbrennen lassen sozusagen, als ihr wusstet, das Ding ist gegessen?
Ja, kontrolliert abbrennen lassen will ich jetzt nicht sagen. Es waren zwei Drehleitern im Einsatz und mehrere Rohre im Außenangriff. Und das Feuer wurde schon bekämpft, damit es auch nicht auf das Nachbargrundstück übergreift. Ja. Ja. Also kontrolliert abbrennen lassen wäre für mich nur rein die Nachbarobjekte schützen. Mhm. Dort war es nicht so. Das Feuer wurde schon speziell bekämpft und die Nachbarobjekte genauso. Mhm.
Und hast du dann noch gesehen, wie er weggefahren wurde? Oder hast du verfolgt, wie es mit dem Mann weiterging?
Ich habe dort nur gesehen, dass er abgeführt wurde von der Polizei. Wo dann das Polizeiauto stand, davon weiß ich nichts. Aber man hat im Nachgang dann diese Gerichtsverhandlung halt noch verfolgt, weil die öffentlich war und in der Zeitung halt stand. Aber sonst hat man da vor Ort dann in diesem Moment, hat man dann auch schnell wieder gesagt, seine Aufgaben gemacht und das nicht noch mehr hinterfragt.
Hm. Gerichtsverhandlung, sagst du, was hat er gekriegt?
Also ich kann nur der Zeitung entnehmen, dass die berichtet, dass der Mann eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren, aber da sind noch mehrere Sachen vorgefallen außerhalb der Brandstiftung.
Oh, ja. Okay, also noch mehr auf dem Kerbholz gehabt.
Was für ein Einsatz.
Ja, was für ein Aufwand, wirklich.
Ja, der Aufwand ist auch im Einsatz, den der normale Bürger ja gar nicht mitkriegt. Also im Background wird der Wasserverband angerufen, muss den Wasserdruck erhöhen in dem Gebiet als Beispiel. Es muss sich irgendwann ums Frühstück, um die Ernährung gekümmert werden. Auch noch die Organisation der Rundfunkwarnung, Bevölkerungswarnung ist ja immer ein großes Stichwort mittlerweile.
Fenster und Türen geschlossen halten.
Genau, so. Radio durchsagen, Katwa, Nina. Ne? Das sind alles Sachen, die noch organisiert werden müssen.
Wie viele Leute da aktiviert werden müssen, ist der Havanna-Sinn, ja, wirklich.
Florian, denkt ihr heute noch oft an diesen Einsatz zurück? Das ist jetzt 10 Jahre her, als 10 Jahre?
Genau, wir denken da tatsächlich oft zurück, weil das halt so nie wieder vorgekommen ist und man auch selten Einsätze hat, die in so einem Ausmaß ablaufen oder abbrennen. Also so ein Feuer habe ich seitdem nie wieder gesehen.
Was war für dich das Schönste unterm Strich, als du durch warst mit diesem Einsatz?
Das Schönste war eigentlich das Gefühl, dass alle lebend wieder nach Hause gekommen sind oder keiner verletzt wurde.
Auch von euch Feuerwehrleuten?
Von uns Feuerwehrleuten, ja, genau. Mhm. Ja, natürlich, also mit der Familie ganz klar auch, ne? Aber dass man dann weiß, dass man mit seinen Kameraden, mit dem man hingefahren ist, auch wieder heile nach Hause fährt.
Super schönes Schlusswort.
Finde ich auch. Florian, schönen Dank, dass du da warst. Dieser Einsatz heute im Studio war, glaube ich, einer der entspanntesten für dich, wenn ich das so raushöre.
Für mich war dieser Einsatz sehr entspannt. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst.
Super. Und wir sagen jetzt hier, Merit, ne? Feuer aus.
Feuer aus, heute aber wirklich.
Heute wirklich. So, jetzt gucken wir aber schon mal auf die nächste Folge.
Da befinden wir uns im August 2020. Da ist es heiß und trocken, als an der Autobahn 7 offenbar Funkenflug dazu führt, dass der Grünstreifen entlang der A7 anfängt zu brennen. Die Flammen breiten sich rasend schnell aus und greifen auf den angrenzenden Wald über. Ein Einsatz, den unser Gast nicht so schnell vergessen wird. Hört ihr in 2 Wochen in der ARD Audiothek.
Und wenn ihr euch die Zeit bis zu unserer Waldbrandfolge verkürzen wollt und schon alle anderen Mein-Einsatz-Folgen kennt,
was ihr natürlich tut.
Natürlich.
Dann hört doch mal rein in Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht. Das ist ein fünfteiliger Podcast vom MDR und es geht um einen Waldbrand im Juli 2022. Das Feuer im Elbsandsteingebirge hat auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Da geht es unter anderem um die Frage, welche Rolle die bewusst liegen gelassenen toten Bäume gespielt haben. Hört doch mal rein.
Ja, beste Vorbereitung auf die nächste Folge.
So ist es. Bleibt uns treu und haltet euch wacker.
Tschüss.
Tschüss.